bin einfach jetzt während unserer Anbetungszeit stark erinnert worden an eine Aktion, die wir hatten vor einigen Jahren, wo der Heilige Geist uns sehr, sehr stark geleitet hat. Da waren wir mal als Leiter in Schwarzenshof gewesen. Ist, wie gesagt, einige Jahre her. Und mir ist es stark in Erinnerung gekommen. Und möchte das besonders, wenn liebe Gäste hier sind, die in der lutherischen Landeskirche zu Hause sind oder sich dort bewegen. Der Heilige Geist hat uns mal sehr stark geleitet, dass wir dieses Bekenntnis, was man dort Sonntag für Sonntag über sich ausspricht, dass wir das brechen und dass wir dort das bekennen über uns, was das Wort Gottes sagt. Ich meine ganz speziell dieses fest formulierte Bußgebet, was nahezu jeden Sonntag gesprochen wird. Und das beginnt mit "Ich armer, elender, sündiger Mensch". Also ich habe das so als Eindruck vom Heiligen Geist. Ich denke, dass das für jemand von uns hier wichtig ist. Also ich weiß, dass das so gebetet wurde und höchstwahrscheinlich auch noch wird. Und es ist so enorm wichtig, dass wir verstehen, dass das ein Bekenntnis ist, was nicht der Wahrheit entspricht. Der ganze Römerbrief ist voll davon und ich möchte nur ein paar wenige Verse lesen. Es gibt da noch viel, viel mehr, die etwas sagen darüber, wer wir sind, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihn kennen. Und wir hatten diese starke Führung im Heiligen Geist. Wir hatten eine Gebetszeit, sehr, sehr lange Gebetszeit. Und der Heilige Geist sprach das zu uns vor einigen Jahren. Dieses Bekenntnis, das ist verkehrt. Brecht das über euren Leben. Und dieses Bekenntnis bringt uns immer wieder zurück in das Alte, woraus wir errettet sind. Also nur ein paar wenige Verse, zum Beispiel aus Römer 3. Zum Beispiel ab Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Also mit ihm meint, ist ja Jesus gemeint. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Wir werden gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus. Dann lesen wir Kapitel 4, Vers 4, dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Oder Kapitel 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Ich bin überzeugt, dass jedes einzelne Wort in der Bibel seine Richtigkeit hat. Und hier steht, dass wir gerechtfertigt sind. Das ist eine geschaffene Tatsache. Durch Glauben. Wenn du aus diesem Bereich lutherische Kirche kommst, wenn du dieses Ding viele Male über dich gebetet hast, tu das nicht mehr. Das ist entgegen dem, was das geschriebene Wort sagt. Der Hohn dabei ist, dass Martin Luther selber diese Tatsache gebracht hat. Das war der Kern der Reformation, dass wir aus Glauben gerecht sind, nicht aus Werken. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben, nicht werden, haben, zu dieser Gnade, in der wir stehen, jetzt, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das ist das geschriebene Wort, das ist die Wahrheit. Und ich lade dich ein, wenn du damit zu tun hast, wenn das sehr stark ist in deinem Glaubensleben, tritt heraus aus der Sündermentalität. Berufe dich auf diese Schriftstellen. Diese Stellen sagen nicht, wir werden nie wieder sündigen, wir werden nie wieder Fehler machen. Diese Stellen sagen, dass wir jetzt in der Gnade stehen. Würden wir nie wieder Fehler machen, bräuchten wir keine Gnade mehr. Würden wir mit unserer Kraft gut genug sein für Gott, wäre Jesus umsonst gestorben. Tritt aus der Sündermentalität raus und proklamiere über deinem Leben das, was das Wort Gottes sagt. Und es sagt eindeutig, wer wir sind in Jesus. Ich habe das vorhin zitiert, wenn mich nicht alles täuscht, ist das im 1. Petrus. Es ist so wichtig, was wir über uns selber aussprechen, was wir über uns selber bekennen. Sprich das nicht mehr, ich armer, elender, sündiger Mensch, weil wir sind weder arm noch elend, noch sind wir sündig von unserer alten Natur, sind wir sündig, aber von dem, wo der Herr uns neu geboren hat, hineinversetzt hat in sein Reich, ist das nicht mehr der Fall. Und in ihm sind wir reich und in ihm sind wir nicht mehr elend. In ihm sind wir zur Vollendung gebracht. Philipperbrief steht das auch. Und ich hatte das vorhin auch in der Gebetszeit gesagt, dieser bekannte Vers, 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Diese Tatsachen müssen wir über uns bekennen. Wir bekennen nicht mehr, dass wir arm und elend sind und dass wir Sünder sind. Es ist enorm wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Das ist so wichtig. Und hier steht es, du gehörst jetzt zu diesem auserwählten Geschlecht. Ein königliches Priestertum, darin ist Herrschaft und Anbetung. Königliches Priestertum. Eine heilige Nation, ein Volk, was ihm gehört. Und die Bibel sagt, es kann uns niemand mehr aus seiner Hand reißen. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Dieses vorher nicht und jetzt aber bezieht sich auf dieses Werk, das Jesus getan hat. Petrus bezieht sich auf das bis dahin, jetzt aber, jetzt ist Jesus gestorben und auferstanden, jetzt ist es getan. Jetzt sind wir gerettet, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und wir sehen das an dem Beispiel, wo Petrus Jesus verleugnete. Wir müssen mindestens genauso oft die Wahrheit über uns bekennen, wenn wir Lügen über uns bekannt haben. Das heißt, das ist nicht damit getan, dass du heute dich zaghaft entschließt, na gut, ich sehe das schon, dass das hier so steht, sehe aber auch, wie schlecht ich bin, aber gut, vielleicht, ich kann es ja mal versuchen. Wenn wir das jahrelang über uns gedacht und bekannt haben, dass wir arm oder elend sind, dass wir Sünder sind, braucht es ein kontinuierliches Bekennen der Wahrheit. An die Stelle, wo Lüge war, muss Wahrheit hin. Der Hebräerbrief spricht davon, dass Jesus der hohe Priester unseres Bekenntnisses ist. Und da weiß ich, dass ich mich da wiederhole. Aber das ist so, ich habe das auch schon mit anderen Predigern mal besprochen, die wissen auch von sich, dass sie immer dasselbe erzählen. Das ist einfach so. Man kann nicht anders. Jesus, unser hoher Priester, der ins Allerheiligste ging mit seinem eigenen Blut und nicht in das Allerheiligste, was mit Händen gemacht war. Das bezieht sich nicht auf die Stiftshütte, bezieht sich auf den Himmel. Er verwaltet und verwendet und agiert auf der Ebene unseres Bekenntnisses. Deshalb sollten wir enorm darauf achten, was wir über uns bekennen. Und diese ganze, ich bin dumm, ich bin arm, ich bin klein, ich bin hässlich, ich kann's nicht, ich bin ein Versager, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht. Das ist alles verkehrt und wir wissen, unsere Worte fallen nicht einfach auf den Boden und sind irgendwie weg. Unsere Worte gehen nicht in den luftleeren Raum. Worte haben Macht. Und wie soll Jesus solche Bekenntnisse verwenden? Es ist unmöglich. Deshalb lasst uns über uns das bekennen, was das Wort Gottes sagt. Und wir müssen lernen, unser Bekenntnis, Wahrheit über uns auszusprechen. Das ist absolut unabhängig, was wir fühlen. Es hat überhaupt keine Bedeutung, was wir fühlen in dem Moment. Ich sage nicht, unsere Gefühle sind unwichtig. Aber unser Bekenntnis wird in der Regel nicht mit dem in Übereinstimmung sein, was wir fühlen. In der Regel nicht. An der Stelle müssen wir wirklich im Geist regieren. Wir dürfen hier nicht uns von der Seele beeinflussen lassen. Ja, ich kann nur über mir aussprechen, ich gehöre zu einem königlichen Priestertum, wenn es mir so richtig gut geht und wenn ich geistlich voll da bin und wenn ich gebetet habe und im Wort gelesen habe, dann kann ich das ja sagen. Ganz, ganz oft bekennen wir Wahrheit auch über uns, wenn wir das nicht fühlen, wenn unsere Gefühle uns was ganz anderes erzählen wollen. Dieses Kinder Gottes unter dieser Verdammnis halten ist eine Strategie des Feindes, weil wir auf diese Art und Weise nicht durchbrechen in dieses Ding, was wir ganz am Anfang hatten, dass wir dann der ganzen geistlichen Welt die Weisheit Gottes bekannt geben. Weil wir geben immer nur Lügen bekannt. Aber wir hatten am Anfang diese Schriftstelle, dass durch die Gemeinde, den Mächten und Gewalten, die Weisheit Gottes bekannt gegeben wird. Das ist ein ganz gewaltiger Vers. Ist da aus dem Epheserbrief, ja, ne? Dass Gott diesen Weg gewählt hat und sich festgelegt hat in seinem Wort, diesen Weg zu wählen, den Mächten bekannt zu geben, wer er ist und was seine Weisheit ist. Durch die Gemeinde. Und eine der zentralsten Weisheiten und Wahrheiten und Botschaften ist dieses überragende, vollkommene Opfer und der immer und ewig währende Sieg von Jesus. Und den gilt es, den Mächten bekannt zu geben. Wenn es dem Teufel gelingt, uns immer in dieser Verlierermentalität zu halten, in dieser Grundauffassung, es wird wahrscheinlich nicht reichen, oder hoffentlich vielleicht, in diesem Grundansatz von Versagen und von ich bin zu wenig, ich bin schlecht, werden wir nicht dorthin durchbrechen. Aber der Herr braucht die Gemeinde, um den Mächten seine Weisheit bekannt zu geben. Und deshalb, wenn das für dich ein Thema ist, mach ein Studium von diesen ersten 6, 7 Kapiteln im Römerbrief. Studiere diese Schriftstellen. Und immer dort, wo du über dich verkehrt denkst, bete diese Verse, wende die auf dich an. Bring an die Stelle Wahrheit, wo Lügen regiert haben. Das ist etwas, was Jesus wirklich ehrt. Es hat Jesus alles gekostet, sein Leben für uns zu geben. Dieses Leid, diese Schmach, diese Verlassenheit, diese Misshandlung, all das durchzumachen. Und wir wollen uns nicht so verhalten, als ob das nicht gereicht hätte. Als ob wir dem noch irgendwas hinzuzufügen hätten. Wollen wir das nicht tun? Diese Sündermentalität, dieses Leute auf dieser Ebene unten halten, ihr werdet schon sehen, und der unantastbare Gott da oben, niemand kann wissen, wie er denkt. Und ob du am Ende gerettet sein wirst, das kann niemand wissen. All diese Lügen. Dahinter ist ein extremer geistlicher Hochmut, eine extrem arrogante, hochmütige, finstere Kraft. Weil die Botschaft dahinter ist, ob das wirklich gereicht hat, dass Jesus sich geopfert hat, das ist nicht klar. Das ist die Botschaft dahinter. Deshalb müssen wir diese Dinge studieren und komplett heraustreten aus diesem verkehrten Denken über uns selber. Wenn wir dort herausgetreten sind, dann sind wir viel leichter in der Lage, definitiv für Dinge, die verkehrt laufen oder wo wir sündigen, Buße zu tun. In diesem sich ununterbrochen schlecht fühlen, können wir nicht echte Buße tun. Wir können nichts anderes als uns nur mies fühlen. Aber das steht nirgendwo im gesamten Wort Gottes im Zusammenhang mit Buße. Deshalb ist es so extrem wichtig, dass wir verstehen, was ist überhaupt Buße. Und Buße hat nichts damit zu tun, dass wir uns selber Verdammnis gönnen und uns dann von unserer eigenen Sünde erdrücken lassen. Das Wort Buße meint im Kern Umkehr. Und das hat etwas damit zu tun, der Heilige Geist überführt uns. Der erste Schritt ist, wir erkennen, das ist falsch. Wir erkennen, das kränkt Gott oder das verletzt oder kränkt meine Mitmenschen, meine Familie, meinen Ehepartner. Das ist der erste Schritt. Der Heilige Geist gibt uns über eine Sache Licht und wir wissen, das ist falsch. Das ist Sünde. Dann bekennen wir diese Sünde. Und sofort ist sie uns vergeben. Sofort ist diese Last weg. Und dann leben wir anders als bisher. Die Bibel spricht von den Werken der Buße. Und das meint, dass wir diese Dinge jetzt anders tun. Und wenn das Sünde ist, die uns schon jahrelang begleitet, dann tun wir die Dinge nur anders in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ohne den Heiligen Geist ausgeschlossen. Das brauchen wir auch nicht versuchen und da brauchen wir auch nicht mal die Zähne zusammenzubeißen, sondern wir tun an dieser Stelle ganz konkret, beginnen wir mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Er gibt uns die Kraft, uns an dieser Stelle anders zu verhalten, anders zu handeln, anders zu denken. Also Buße hat etwas damit zu tun, uns geht erstmal das Licht auf, was falsch ist. Und da laufen noch eine Menge Dinge in unserem Leben, wo uns das Licht noch nicht aufging und das ist kein Problem, weil der Heilige Geist weiß, wie er mit uns umgeht. Aber dort, wo wir etwas erkennen und nur dort tun wir Buße, wir brauchen nicht mit dem Spalt in unserer Vergangenheit auf Wanderschaft zu gehen und uns zu durchforsten bis zum letzten Winkel. In manchen Bereichen des Leibes Christi ist das irgendwie zur Disziplin geworden, sich in der Vergangenheit wie ein Maulwurf rumherzubohren und zu zerfleischen. Davon halte ich wenig. Alles, was der Heilige Geist will, dass wir nur an dem Punkt einen Schritt gehen, wo wir es genau wissen. Und wo wir es nicht wissen, brauchen wir auch keine Schritte gehen. Und an diesem Punkt bitten wir um Vergebung. Und in dem Moment, wo wir es ausgesprochen haben, glauben wir, der Herr hat mir vergeben. Das ist das, was das Wort sagt. Die Vergebung kommt nicht besser oder schneller, indem wir uns damit noch ein Stück quälen. Das Übel hat die katholische Kirche über die Menschheit gebracht. Dass man zahlen muss für seine Schuld, Ablass. Das ist der Geist dahinter. Und nun sind wir nicht die, die in bar Ablass zahlen oder in Naturalien, aber irgendwie manche von uns zahlen noch Ablass innerlich für sich selber. Das ist falsch. In dem Moment, wo wir es bekennen, vergibt uns der Herr. Das steht 1. Johannes 1,9. Ich kenne nicht viele Schriftstellen so gut aus dem Kopf, aber die kenne ich. Weil ich die immer wieder mal hernehmen muss. In dem Augenblick, wo du bekennst, ist dir vergeben. Und jetzt bittest du den Heiligen Geist, an der Stelle anders leben zu können als bisher. Das heißt Umkehr. Das meint Buße. Wir müssen nicht mehr büßen. Das hat Jesus getan. Derek Benz hat ein gewaltiges Buch geschrieben über den Sühnetod Jesu. Er als das Sühneopfer. Er als der, der gebüßt hat, der gelitten hat für all das. Und wir brauchen das nicht mehr und wir sollen das auch nicht. Deshalb sind all die Aussagen im Römerbrief in dieser Zeitform geschrieben, dass es geschehen ist für uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben die Gerechtigkeit von Jesus angezogen. Wir sind in seinen Augen gerecht. Gibt so viele Schriftstellen darüber. Ich lese noch mal eine Stelle aus Römer 6, Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen, und nicht in dem Alten des Buchstabens. Das in dem Neuen des Geistes dienen heißt, mit Hilfe des Heiligen Geistes richtig zu leben. Und da haben wir alle Jahre des Lernens vor uns. Und die enden entweder, wenn wir einen normalen Tod sterben, oder Jesus kommt wieder noch zu unserem natürlichen Leben hier. Bis dahin leben wir durch die Kraft und die Hilfe des Geistes. Wir können uns ganz und gar trennen von der Idee, dass wir mit unseren Ressourcen, unabhängig von ihm, ein Leben führen können, was Sinn macht. Es ist absolut unmöglich und ausgeschlossen. Aber dafür ist der Heilige Geist da, dafür ist er unser Helfer. Also trennen wir uns von der Idee, Buße tun ist unten liegen und sich nochmal im Dreck wälzen und noch mehr Verdammnis aufladen und sich noch tiefer neindenken, wie schlimm man ist und wie sehr Gott einen hassen muss. Das hat alles überhaupt nichts mit Buße oder Umkehr an der Schrift zu tun. Wenn du damit kämpfst, mit diesem Thema, du musst diese Schriftstellen angestrichen haben, du musst die parat haben, wie der Revolver hält sein Colt. Es muss an demselben Platz sein, genauso schnell musst du das parat haben, wie im Western der Revolver hält sein Revolver zieht. Das muss klar sein, wo steht das, was steht da, das ist die Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Nehmen wir das mit. Da Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er am Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also dieses Vorgehen, wir wissen und wir glauben und wir beanspruchen auch, was hat Jesus für mich getan? Und wer bin ich jetzt durch seine Gnade, durch sein Opfer? Das motiviert uns, das macht uns fähig, im Licht zu leben. Und das hat eine Auswirkung auf unsere Gemeinschaft. Die Schriftstelle meint hier, wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, das ist die Basis echter geistlicher Einheit, dass jeder Beteiligte im Licht lebt. Das ist geistliche Einheit. Das hat also erstmal nichts damit zu tun, dass man sich über irgendwelche Grundsatzfragen ausdiskutiert oder auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwelche Kirchenvereinigungen gründet. Geistliche Einheit ist da, ist einfach ein Fakt, wenn alle Beteiligten im Licht wandeln. Und hier steht es, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Ich denke, dass es auch eine Führung ist vom Herrn, dass wir in letzter Zeit mehr Lieder haben, wo es um die Treue Gottes geht. Weil Treue ist eine enorm wichtige Eigenschaft im gesamten Wort Gottes. Treue ist, glaube ich, die absolut wichtigste Eigenschaft, die die Bibel nennt für uns. Wenn ihr in einem Bibelprogramm das Wort Treue eingibt, da werdet ihr erstaunen, wie viele hunderte Verse da auftauchen, wo es um Treusein oder um Treue geht. Eine Eigenschaft, die im weltlichen, menschlichen, um uns herum kaum noch Bedeutung hat. Im Wort Gottes ist es auf Rang 1. Und die Treue Gottes beinhaltet dieses Reinigen durch das Blut Jesu. Also das ist so, ich denke, der Aufruf vom Heiligen Geist. Heute bringen wir hier unsere Gedanken wieder in die Wahrheit. Und wenn du das über lange Zeit über dich selber bekannt hast, dich armer, elender, sündiger Mensch, hör damit auf. Das ist nicht wahr. Die Bibel sagt etwas anderes. Und bekenne das, was das Wort sagt, über deinem Leben. Das gesprochene Wort hat Kraft und bewirkt etwas. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das glauben. Wir sehen das schon im Anbeginn der ganzen Schöpfung, dass Gott gesprochen hat, dass die Dinge werden. Wir müssen hier hineindrängen und stärker werden. Und das hat zuerst etwas mit unserer ganz persönlichen Gebetszeit zu tun. Check einmal, wie du betest. Hör dir deine eigenen Gebete an. Und das ganze Thema Autorität ausüben und Regierung haben. Herrschen in der Familie, herrschen als Ehemann und Vater. Wo wir auch diese wunderbare Lehre hatten vom Greg, dass das Thema Passivität so ein gefährliches Ding ist, vor allem für uns Männer. Schauen wir uns das an. Durch das gesprochene Wort ist die ganze Schöpfung in Existenz gekommen. Er sprach, es werde Licht, und er wurde Licht. In dem Moment, wo das Wort aus dem Mund Gottes kommt, ist es bereits das Ding. Und das ist halt dank Derek Prinz, ist da so eine tiefe Wahrheit verankert in diesem Vorgang. Im Urtext ist das Wort für Wort und das Wort für Ding dasselbe Wort. War das jetzt zu kompliziert? Also das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben. Und das hebräische Wort für Wort und für Ding ist dasselbe. Also Gott sprach und hat Worte gesprochen, und in dem Moment sind die Worte das Ding. In dem Moment, wo Gott Licht sprach, war Licht. Das ist das Vorbild und irgendwie das Urbild, wie die Dinge im Geistlichen geschehen. Deshalb ist es so wichtig, was aus unserem Mund kommt. Das ist so allentscheidend. Das ist so ein Schlüssel, wie wir in den Ordnung Gottes leben. Das beginnt einfach damit, dass wir vor allem als Männer und Väter aussprechen, wie die Dinge werden. In unserer Familie, in unserer Ehe, in unserem neuen Umfeld. Autorität ist nur insofern wirksam, wie sie ausgeübt wird. Zitat D. Prinz. Autorität ist nur insofern wirksam, wie sie ausgeübt wird. Es kann also ein Geschäftsführer einer großen Firma Geschäftsführer sein, und damit hat er die Autorität zu sagen, was in dem Geschäft geschieht. Wenn er das aber nicht tut, dann übt er seine Autorität nicht aus und die Folge wird durcheinander sein. Also es reicht nicht zu wissen, ich bin Geschäftsführer, sondern jetzt bin ich gefragt, in dieser Autorität zu agieren, diese auszuüben. Das heißt, ich führe die Geschäfte. Und das sehen wir. So entstanden all die Dinge, die wir um uns herum sehen, durch das gesprochene Wort aus dem Mund Gottes. Und so lernen wir, und so soll sich unsere Art zu beten auch verändern. Es gibt in vielen Bereichen, die unser tägliches Leben betreffen, Aussagen in der Schrift, die in dieser Form geschrieben sind, dass sie Tatsache sind, dass sie nicht irgendwann werden, vielleicht, sondern dass sie Tatsache sind. Und es ist wichtig, dass wir dann genau so beten. Also das ist dieses ganze Thema Leben im Sieg. Der erste Schritt ist, wir kommen erstmal selber aus diesem Unterverdammnisleben raus, weil wir jetzt lesen im Wort, wer wir eigentlich sind. Und der nächste Schritt, wir beten das dann auch für unsere Frau, für unsere Kinder. Und da setzen wir vielleicht auch Schwierigkeiten, die wir erleben, oder Krankheit oder irgendwelche anderen Sachen. Wir sind so schnell dabei, das eben auch Angriffe zu nennen und wie auch immer, Anfechtungen. Autorität ausüben bedeutet, aus unserem Mund müssen Worte der Wahrheit kommen, und es ist eben am leichtesten, Bibelstellen zu beten, dann wissen wir, dass das stimmt. Und wenn wir glauben, dass das so ist, dann werden genau diese Dinge so in Existenz kommen, wie das am Anfang in der Schöpfung auch war. Ich hatte da mal eine ausführliche Lehre drüber gehalten vor einiger Zeit, über die Gabe des Glaubens. Und das meint es, dass durch den Heiligen Geist inspiriert wir Aussprüche machen können, die in derselben Autorität und Kraft, in derselben Liga gesprochen werden, wie in dem Moment, wo Gott gesprochen hat, es werde Licht. Das meint die Gabe des Glaubens. Es wird nicht alles sein, was wir sprechen und auch in Autorität beten. Aber der Heilige Geist macht uns dazu fähig und wird uns in bestimmten Situationen ganz exakte Wahrheit geben und die wird in der gleichen Art und Weise in Existenz kommen und mit derselben Autorität einschlagen, wie als wäre das direkt aus dem Mund Gottes selber gekommen. Das ist das, was der Herr für uns hat. Also das heißt, wir brauchen dieses Gebetsleben und wir sollen uns selber mal aufmerksam zuhören, was wir beten. Und wir hören auf, Gott um Dinge anzubetteln, die in seinem Wort uns schon lange schriftlich versprochen sind, die uns schon per Testament hier zugesagt sind. Und das beten wir. Natürlich auch wir Mütter, ganz klar über unsere Kinder, unsere Familie, aber zuerst und hauptsächlich die Ehemänner und Väter. Wir beten und sprechen aus, wie die Dinge werden. Wenn diese Worte nicht aus unserem Mund kommen, kommen sie eben nicht. Und deshalb geschehen auch nicht automatisch gute Dinge. Kommen nicht von alleine. Das ist so, so wichtig, das Wort unseres Bekenntnisses. Lass uns das glauben. Wir haben die Zusage von Jesus als unser Hoherpriester und wir haben die Zusage vom Heiligen Geist, der uns vor dem Vater vertritt. Sie beide treten in Aktion auf der Ebene dessen, was aus unserem Mund kommt. Und wenn wir das geschriebene Wort beten, können sie am besten in Aktion treten für uns. Ich habe gelesen in dem House of Prayer in Kansas, wo so viele Jahre schon nonstop Anbetung ist und so eine gewaltige Gegenwart Gottes, dass man dort von der Leitung her angewiesen hat, ich weiß nicht, ob das heute noch aktuell ist, aber ich weiß, dass es die ersten Jahre eine Anweisung war, dass man ausschließlich, absolut ausschließlich, nur die apostolischen Gebete gebetet hat, die hier drin stehen. Es durfte nichts anderes gebetet werden als das. Apostolische Gebete sind immer die Passagen, wo Paulus von seinem eigenen Gebetsleben erzählt. Und die findet ihr in fast jedem Brief. Das sind die apostolischen Gebete. Die beten wir, da sind wir immer richtig. Das ist die Wahrheit, das ist das Wort, was wir noch in Ewigkeit behandeln werden. Und ich glaube, dass dort so ein gewaltiger Segen inzwischen in die ganze Welt strömt. Das hat etwas damit zu tun, dass sie wussten, wir müssen das Richtige beten, das Richtige. Und das waren über die ersten Jahre dieses Dienstes, das geht ja jetzt schon, glaube ich, über 10 Jahre dort, war das die Anweisung, es werden nur die apostolischen Gebete gebetet. Nichts anderes. Also das findet ihr immer, wenn Paulus so einen Einleitungssatz macht, ich danke aber Gott im Namen Jesu für euch alle. Und alles, was danach kommt, sind seine Gebete. Auch bei Petrus finden wir das, auch im Hebräerbrief. Immer wo so eine Einleitung steht, alles, was dann danach kommt, da seht ihr, das hat Paulus gebetet. Und dann könnt ihr sehen, wie er im Gebet regiert hat, wie er Dinge festgelegt hat. Und wir wissen auch, dass nicht alle Gemeinden irgendwie so toll waren. Also ich denke, dass da in Korinth vieles ganz sehr kreuz und quer ging in der Gemeinde. Und irgendwie total außer der Norm war. Und schaut euch mal an, wie er für diese Gemeinde betet. Und das sind die Gebete, die wenden wir auch auf uns an und auf unsere Familien. So kommt viel mehr Schutz, viel mehr Sieg, viel mehr Durchbruch, viel mehr Weiterkommen, dass wir uns nicht Jahr aus Jahr ein um dasselbe Ding drehen. Es hat etwas mit Autorität ausüben zu tun, mit dem, was aus unserem Mund kommt. Also das sind so zwei Seiten einer Medaille. Einmal, was sprechen wir aus über uns selber? Was ist da unsere Überzeugung? Und ich lege dir das ans Herz. Wiederholte Male heute rufe ich dich auf. Fang an, über dich selber Wahrheit zu sprechen und zu denken. Hör auf, über dich Dinge zu sagen und zu denken, die nicht aus diesem Buch stammen, sondern aus der Hölle. Das Hauptinstrument des Teufels gegen die Menschen ist Ablehnung. Und dieses Denken tief einzupflanzen, ich war nicht gebraucht, mich will keiner, ich bin nicht wichtig, ich bin klein, unbedeutend, unfähig, wozu bin ich überhaupt da? Und irgendwie, egal in welche Gemeinde ich komme oder wenn wir ein Seminar haben, irgendwann zu 99,9% aller Gespräche oder Seelsorgen oder Gebete landen wir dort an diesem Punkt, dass Menschen jahrelang, jahrzehntelang unter so einem Ding leben. Komm aus diesem Ding raus. Fang an, das über dir zu beten, was das Wort sagt. So als kleinen Einschub, das soll heute nicht Thema sein, was eine enorm wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Gewissheit in dein Herz einzieht, dass du ein gerettetes Kind Gottes bist und dass die Gnade Gottes über dir ist und dass du durch die Gnade von Jesus gerecht gemacht worden bist, ein enorm wichtiger Baustein ist eine richtige Taufe. Und zwar mit Untertauchen und eine Taufe in den Tod Jesu hinein und ein wieder rauskommen in seiner Auferstehung. Das ist ein enorm wichtiger Baustein. Und die andere Seite der Medaille ist, wenn wir dort selber in Wahrheit gekommen sind, dann werden wir das in unserem Umfeld tun und in unserem Umfeld so hineinbeten. Weil ich glaube, diese Schriftstelle aus Epheser, dass Gott durch die Gemeinde seine Weisheit bekannt geben will, das meint nicht nur durch den Gottesdienst der Gemeinde. Oder durch den Gebetsabend der Gemeinde, das auch. Wenn da steht durch die Gemeinde, dann meint das durch jeden von uns an jedem Ort, wo wir leben und arbeiten. Dort soll überall die Weisheit Gottes bekannt gegeben werden. Wenn wir einmal verstanden haben, dass der Teufel nichts mehr anderes tun kann, als uns zu belügen, dann können wir in diesem Ding leben, was die Bibel sagt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, von Kraft zu Kraft. Das ist sein Werk, uns diese Tatsachen zu verschleiern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir über uns Wahrheit denken und glauben und auch beten und dann, wie es geschrieben steht, in diesem königlichen Priestertum über unseren Bereich, über unseren Verantwortungsbereich in dieser Form Autorität ausüben und beten, dass die Dinge gut werden, dass Segen kommt, dass Krankheit, Bedrängnis zurückgedrängt wird, dass die Dinge geschehen, wie sie im Wort stehen. Je konkreter wir werden dabei, umso zielsicherer, umso effektiver ist das Ganze. Es kann also durchaus sein, dass du in einer bestimmten Situation bist, wo du einige Zeit verwenden musst, darauf zu forschen, was genau ist die Schriftstelle für genau diese Situation. Es kann sein, dass du da ein Stück Zeit dafür verwenden musst. Dass du da suchst mit einer Konkordanz, mit Parallelstellen, mit einem Bibelprogramm, was weiß ich. Dass du das Zeugnis hast vom Geist, das ist das, was Gott genau dazu sagt. Und dann bring genau diese Schriftstelle in die Situation, wo Dinge laufen, die falsch sind, wo Bedrängnis ist oder Sorge oder Angst oder Krankheit, was weiß ich. Also je konkreter das Ganze ist, umso besser. Natürlich ist der Einstieg mit allgemein richtigen Aussagen aus dem Wort. Aber je konkreter das wird, umso besser ist es. Mir ist das neu bewusst geworden und ich möchte einfach auch wieder mal daran erinnern, dass wir diesen Dienst haben für unsere Kinder. Wir beten und sprechen das aus, dass unsere Kinder Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes werden. Das ist unsere heilige Pflicht, sie im Glauben zu erziehen. Und das heißt auch im Gebet den Weg schon vorausbahnen. Dass sie den richtigen Mann, die richtige Frau heiraten. Dass sie die richtige Ausbildung bekommen, dass sie den Platz finden, den der Herr sie hat. Und dass all die Verheißung und die heilige Berufung auf ihrem Leben zur vollen Entfaltung kommt. Das ist unsere Verantwortung als Väter und Mütter. Und wenn wir das so kontinuierlich beten, wird es so werden. Da kann die Zeit schlimm und furchtbar sein draußen, wie sie will. Da kann der Teufel toben und immer boshaftere Computerspieler erfinden und immer schlimmere Sachen kreieren. Das ist absolut egal, was er da macht. Wir regieren so. Unsere Worte kommen im Glauben aus unserem Mund. Und der Heilige Geist nimmt das und Jesus nimmt das. Und so stellen wir die Weichen. So herrschen wir in unserem Leben. So wird der unsichtbaren Welt, die ja ununterbrochen um uns ist, in unserer Familie, unser Arbeitsplatz, unserem Zuhause, so wird kontinuierlich die Weisheit Gottes bekannt gegeben. Und wenn man sich überlegt, wie weit verstreut wir auch wohnen, ist das schon eine schöne Abdeckung der ganzen Region. Also wenn da steht durch die Gemeinde, das meint eben nicht nur durch den Gottesdienst oder durch die Versammlung, durch jeden von uns. Ich denke, dass wir das auch unseren Kindern lernen, dass diese Phase abgeschlossen wird oder dass Kinder aus der Phase auch rauswachsen. Lieber Gott, mach bitte. Und lieber Gott, mach auch bitte das. Und lieber Gott, mach auch bitte das. Wenn das ein 3-4-jähriges betet, ist okay, super. Aber das sollte nicht bis zum 30. Lebensjahr so weitergehen. Sondern dass selbst unsere Kinder dort lernen, Moment, Gott hat es ja schon lange versprochen, da jetzt nochmal lieber Gott mach bitte zu beten, dass das sich überträgt, dass wir das fortpflanzen, dass auch unsere Kinder lernen, so die Weisheit Gottes bekannt zu geben. Die Weisheit Gottes und Jesus als Person sind in den Sprüchen ein und dasselbe. Es gibt ganz am Anfang von den Sprüchen ein ganzes Kapitel über Weisheit. Und wenn ihr anstelle des Wortes Weisheit Jesus einsetzt, werdet ihr lesen, dass es passt. Wirst du sehen, ja, das kann eigentlich nur Jesus gemeint sein, weil Weisheit ist keine Person. Aber die Verse reden alle wie von einer Person. Dieses Geheimnis ist uns heute offenbart, was damals den Schreiber der Sprüche noch nicht so offenbart war. Und darin können wir leben. Ich denke, wir machen das konkret. Ich möchte einfach, dass wir alle unsere Augen schließen, damit auch jeder irgendwie frei davon sein kann, dass jetzt ihn jemand beobachtet oder irgendwie jemand anders da schaut. Ich bitte euch einfach, schließt eure Augen und wenn dich das betrifft und du sagst, ich möchte da heute einen Schritt machen aus diesem Verdammnisdenken über mich, aus dieser Sündermentalität, aus dieser Überzeugung, ich bin Sünder, ich bin schlecht. Wenn du sagst, da will ich heute raustreten, dann bitte ich dich aufzustehen. Wenn du das nicht möchtest, bleib sitzen. Aber wenn du sagst, da will ich raus, ich will Wahrheit über mich denken, ich will Wahrheit glauben, bitte ich dich, steh auf. Und wir machen heute diesen Schritt da raus, vor dem Herrn. Und bitte lasst eure Augen zu, dass wirklich Freiheit hier ist. Jesus. Jesus, wir stehen vor dir und wir haben Ehrfurcht davor, dass du dich geopfert hast, dass du das alles durchgemacht hast, dieses misshandelt werden, verhöhnt werden, verspottet werden. Menschen schrien, kreuzige ihn, die du geheilt hast, die du von Aussatz befreit hast, die blind waren, die taub waren. Du hast das über dich ergehen lassen, Herr. Du hast diese Verlassenheit vom Vater ertragen und bist daran gestorben. Herr, wir stehen vor dir in Ehrfurcht vor deinem Opfer, vor deinem Sieg am Kreuz. Und wir bitten dich, vergib uns, wo wir in dieser falschen Denkweise über uns selber gelebt haben. Vergib uns das. Und wir sagen uns davon los heute. Wir wollen so nicht mehr über uns denken, sondern wir wollen das denken über uns, was in deinem Wort steht. Und so verabschieden wir uns heute von dieser Sündermentalität. Und wir schicken sie jetzt fort im Namen Jesu. Wir treten dort heraus jetzt. Und wir treten ein in das, was du geschaffen hast, Jesus. wie es dein Wort sagt im Römerbrief, dass wir durch Glauben gerechtfertigt werden, weil du, Jesus, für alles bezahlt hast und du hast das vollkommene Opfer gebracht. Du hast Gerechtigkeit erworben für uns. Und dein Wort sagt es, dass du uns erkauft hast, Vater, mit dem Blut deines Sohnes. Und das nehmen wir heute an für uns. Wir machen heute Schluss damit, über uns verkehrte Dinge zu denken. Wir beenden das heute im Namen Jesu. Und wir nehmen an im Glauben, dass du, Jesus, bist gestorben für uns. Und du bist auferstanden. Und wir sind von Neuem geboren. Und so können wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Und wir nehmen an, wir sind gerechtfertigt durch dein Blut. Und wir haben diesen Tausch am Kreuz. Er ist für uns. Und wir nehmen das heute an. Du hast all unsere Verdorbenheit, all unsere Sünde, all unseren Fluch auf dich genommen. Und wir haben empfangen deinen Segen, deine Gerechtigkeit, deine Vollkommenheit, deine Kraft. Du hast unsere Schwachheit genommen und wir haben deine Kraft empfangen. Du hast all unser Niedergedrücktsein und Traurigsein genommen und wir haben deine Freude und deinen Sieg empfangen. Du hast all unser böses Gewissen bekommen und wir haben deinen Frieden empfangen, Jesus. Wir danken dir heute für diesen Tausch am Kreuz. Und Jesus, in deinem Namen bete ich jetzt für meine Geschwister, die hier stehen. Ich segne euch im Namen Jesu, dass der Heilige Geist heute, jetzt, in eure Herzen eine tiefe Gewissheit pflanzt, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid, dass ihr lebt aus der Gnade Gottes und dass das Blut des Lammes geflossen ist für eure Vergehen, auch für die Vergehen von morgen und von nächster Woche. Und dass ihr in den Augen Gottes gerecht und heilig und tadellos seid. Komm, Heiliger Geist, pflanzt es jetzt in die Herzen meiner Geschwister. Im Namen Jesu bete ich das. Und ich komme gegen jeden Geist der Ablehnung und der Verdammnis und befehle dir, weiche im Namen Jesu. Ich löse jede Kette an die Vergangenheit. Ich zertrenne jede Bindung an die alte Natur, an dieses in der alten Natur bleiben. In dem Namen Jesu schneide ich das durch jetzt. Und ich entsende dich in Freiheit im Namen Jesu. Sei frei, ein Kind Gottes zu sein, was lebt aus der Gnade. Amen. Setzt euch bitte wieder hin. Er hält für die aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. Oder man kann auch sagen, in Aufrichtigkeit. Indem er behütet die Pforte des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt, dann verstehst du Gerechtigkeit, Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Denn Weisheit zieht ein in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. Diese Schriftstelle kannst du beten über dich jeden Tag. Besonnenheit wacht über mir, Verständnis wird mich behüten. Besonnenheit hilft uns, beschützt uns davor, dumme Sachen zu machen. Das ist Sprüche 2,11. Ich hatte ja vorhin von diesem Kapitel über Weisheit gesprochen. Das kannst du beten. Besonnenheit wacht über mir, Verständnis wird mich behüten, um mich zu retten vom bösen Weg, vom Mann, der Verkehrtes redet. Amen.
Ganz kurz noch etwas angefügt. Könnt ihr euch entsinnen, ich hatte vor längerer Zeit euch mal eine Hausaufgabe gegeben. Wisst ihr die noch? Ich lese uns mal vor. Die steht im Jesaja 61, Vers 10. Und das ist auch eine Proklamation, die, glaube ich, für uns ganz wichtig ist. Was Axel heute gelehrt hat uns, ist eine der Fundamente, die in unserem Leben klar sein müssen. Ich lese es mal vor und ich denke, wir proklamieren das. Was habt ihr von der Bibel? Egal. Ich lese vor und ihr sagt mir nach. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Jubeln soll meine Seele in meinen Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Jawohl, das ist die Wahrheit. Und das ist wichtig, dass wir das oft lesen, an den Schrank hängen, uns über uns proklamieren. Und ich habe noch eine Sache, meine Frau hat das mal schön aufgeschrieben auf dieser Karte. Jesus Christus in mir. Da sind die ganzen Dinge drauf, die Jesus für mich getan hat. Und wenn ich das proklamiere, an den Küchenschrank hänge und mir ab und zu mal durchlese, ich bin frei, ich bin gerecht, geheilt, geheiligt, getröstet, begnadet, gesegnet, freigesprochen, berufen, reich, gesandt, angenommen. So viele Eigenschaften. Lest sie uns durch und das wird in uns zu einer Gewissheit, die uns durch keine Lügen mehr geraubt werden kann. Nehmt das ernst, dass wir die Dinge aussprechen über uns, die Wahrheit sind. Amen.
Ich wollte mal noch was ergänzen. Vielleicht hilft das den einen oder anderen noch zur besseren Erklärung. Gott ist ein gerechter Gott. Und wenn Gott gerecht ist, dann kann er nicht mit Ungerechtigkeit Gemeinschaft haben. Und wenn wir nicht glauben, dass wir gerecht gemacht sind, dann glauben wir ja, dass wir diese Sünder sind. Und dann können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben, beziehungsweise Gott kann keine Gemeinschaft mit uns haben, weil Gott voller Gerechtigkeit ist. Und deswegen ist es wirklich so enorm wichtig, dass wir wissen, dass wir gerecht gemacht in Jesus sind. Denn wir sind ja mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht. Es ist nicht unsere eigene. Unsere Sünde, sag ich mal, wurde im obersten Gerichtshof im Himmel verhandelt. Und der oberste Gerichtshof sagt zu uns, ohne Schuld, nicht sündig, freigesprochen, gerecht gemacht. Das ist unsere Stellung. Und das ist wichtig, weil dann können wir uns hinstellen und können sagen, dann sind wir in dieser Stellung, wo wir uns hinstellen können und sagen können, wir sind freimütig. Also wir sollen doch, wie es im Hebräer steht, mit Freimut vor den Thron Gottes kommen. Dann sind wir dort, dass wir sagen, egal was uns bedrückt, was uns belastet, wir stehen da, Brust raus, Schultern zurück, egal was ist, wir sind gerecht und wir kommen jetzt zu Gott. Ansonsten sind wir immer irgendwo an der Tür und gucken so ein bisschen und hier hinten ist es Licht und wir sollen doch vorwärts gehen. Und das machen wir, indem wir glauben, dass wir gerecht gemacht sind. Egal, was alles andere uns versucht einzureden.